Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und heute ist Montag, der 25. Oktober.
Lukaschenko, eigentlich eine Witzfigur, ein Staatschef, der die Zustimmung in seinem Land verloren hat, der immer wilder um sich schlägt, Flugzeuge entführen lässt, der jetzt versucht, die Europäische Union unter Druck zu setzen, uns, indem er Menschen als Waffe benutzt, als Asylbewerber nach Europa schickt.
Kernige Worte von Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer in der ARD. Die Wahrheit ist ja auch, Alexander Lukaschenko ist nicht nur Europas letzter Diktator, sondern derzeit auch der erfolgreichste Schleuser. In den letzten 3 Monaten zählte die Bundespolizei 6.500 Flüchtlinge, die unerlaubt über Weißrussland und Polen nach Deutschland eingereist sind. In den gesamten 7 Monaten davor waren es nur 26. Im August kamen 474 Personen, im September 1.900 und in den ersten 24 Oktobertagen sind es nun 3.751. So etwas nennt man exponentielles Wachstum. Dahinter stecken natürlich zunächst einmal viele Schicksale, Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren, friedlicheren Leben. Knapp 80% dieser Menschen, die aufgegriffen wurden, kamen aus dem Irak oder Syrien. Dahinter steckt aber eben auch eine perfide und menschenfeindliche Politik Lukaschenkos, der in den Herkunftsländern munter Visa verteilen lässt, zum Beispiel auch Studentenvisa an Menschen, die gar nicht lesen und schreiben können. Und die Leute direkt mit befreundeten Airlines nach Minsk holt und dann in großer Zahl und Gruppen an die Grenze transportiert. Eine staatlich organisierte Schlepperbande. Dieter Roman, der Chef der deutschen Bundespolizei, sagte dazu vor rund einer Woche in den Tagesthemen:
Ja, wir verzeichnen einen massiven Anstieg an der Grenze zu Polen. Allein in den ersten 17 Tagen im Oktober genau 3.000 Personen. Das ist ein massiver Anstieg von Personen, bei denen wir in den Pässen, sofern vorhanden, weißrussische Einreisestempel sehen. Die heutigen Zahlen steigen exponentiell, insbesondere Weißrussland über Polen.
Warum das Ganze funktioniert? Naja, weil Lukaschenko Europa genau dort trifft, wo es am verwundbarsten ist, bei der Flüchtlingspolitik. Seine Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen ihn demaskiert nun die Europäische Union. Denn eine einheitliche Migrationspolitik, die den staatsrechtlich zwingenden und europarechtlich legitimen Grundsatz verfolgt, offene Binnengrenzen ja, aber eben nur bei gleichzeitigem Schutz der EU-Außengrenzen, ist auch 6 Jahre nach 2015 nicht in Sicht. Es ist aber auch eine Katastrophe für dieses vermeintliche Wertebündnis namens EU. Das Dilemma, dass Menschen fliehen und wir sie trotzdem nicht alle aufnehmen können, wenn wir unseren Rechtsstaat nicht aushöhlen und den sozialen Frieden gefährden wollen, lässt sich nur durch Klarheit und Wahrheit bei den Bedingungen auflösen. Was also tun? Man könnte die Herkunftsländer unter Druck setzen, die weißrussische Visa akzeptieren und ihre Passagiermaschinen nach Minsk schicken. Man könnte aber auch bei einem EU-Gipfel Tacheles reden, das Thema endlich priorisieren, eine europäische Harmonisierung des Asylrechts als einzige Tagesordnung setzen und so lange verhandeln, bis es geklärt ist. Notfalls mit harten finanziellen Konsequenzen für jene Länder, die nicht mitmachen wollen. Die EU ist schließlich kein Wunschkonzert. Die mögliche neue Ampelkoalition allerdings, die ja aus migrationsskeptischen Staatsdenkern wie Christian Lindner und gleichzeitig auch asylpolitisch sehr liberalen Menschenrechtsaktivistinnen wie Claudia Roth besteht, wird hier und nicht bei den Finanzen wohl ihre erste echte Bewährungsprobe meistern müssen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Tilman Kuban, Chef der Jungen Union, spricht über die Neuaufstellung der CDU und warum aus seiner Sicht Friedrich Merz dabei nicht unbedingt die Führungsrolle übernehmen muss.
Die Junge Union steht für eine Neuaufstellung. Und eine Neuaufstellung ist nicht, wenn jeder einfach nur einen Stuhl weiter rückt. Dafür müssen eben am Ende auch Leute in der Spitze Platz machen. Das muss ganz klar sein. Und wer dann am Ende diese Plätze einnimmt, das werden wir besprechen.
André Schwemmlein ist CEO von Flix Mobility und sein Unternehmen Flixbus hat nun die amerikanische Kultmarke Greyhound gekauft.
Wir kaufen uns auf jeden Fall eine große Chance, so sehen wir es zumindest. Wir glauben, dass der Bus auch in den USA nicht den Stellenwert hat, den er haben sollte.
Unsere Börsenexpertinnen Sophie Schimanski und Annette Weißbach analysieren die mahnenden Worte des Chefs von Twitter und sie schauen auf die wichtigsten Termine der Woche. Wir freuen uns auf eine weitere Fortsetzung eines der erfolgreichsten Filme der 80er Jahre und wir wundern uns über Lücken im geschichtlichen Wissen der Fridays for Future Aktivisten. Wer Parteivorsitzender der CDU werden will, sollte die Junge Union hinter sich haben. Denn die größte europäische Jugendorganisation will bei einer möglichen Erneuerung der Partei natürlich den Ton angeben. Wohl auch deshalb waren die möglichen Kandidaten für den Bundesvorsitz Jens Spahn, Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Ralf Brinkhaus vergangene Woche zu Gast beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. Diese Woche nun sollen die Kreisvorsitzenden über das weitere Vorgehen entscheiden und sie werden wohl auch eine Vorentscheidung treffen. Wie sehr soll die Basis befragt werden bei der Suche nach einem Nachfolger für Armin Laschet? Und wie muss eigentlich die inhaltliche Profilierung dieser neuen CDU aussehen? Und warum haben so viele junge Leute FDP und Grüne gewählt und nicht die CDU? Das wollten wir von dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, dem Rechtsanwalt Tilman Kuban, wissen. Und natürlich auch, wen die Junge Union denn jetzt unterstützt. Aber hören Sie selbst. Schönen guten Morgen, Tilman Kuban.
Guten Morgen, Herr Brücker.
Herr Kuban, auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist exzellent. Wie geht's der Union gerade?
3-.
3-, das ist ja fast noch optimistisch gedacht. Ich habe das Gefühl, es könnte sogar noch besser sein, wenn ich mir anschaue, wie Armin Laschet, der Wahlverlierer vom 26.09. unlängst bei der NRW-CDU, aber auch bei Ihrem Verband der Jungen Union, umjubelt wurde. Minutenlanger Applaus. Was ist das eigentlich gewesen? Ist das wie schlechtes Gewissen, weil man ihm den Wahlkampf doch nicht so richtig organisiert hat? Oder war das Sehnsucht nach Armin Laschet, weil jetzt die Alternativen doch nicht so überzeugen, die zum Vorschein kommen? Was war das?
Wir sind Armin Laschet schon sehr dankbar für seine Zeit als Ministerpräsident. Er hat einen grandiosen Wahlsieg eingefahren in Nordrhein-Westfalen, hat dieses Land vorangebracht. Und deswegen denke ich mal schon, dass man auch ihm dankbar ist bei der CDU Nordrhein-Westfalen. Wir sind es auf jeden Fall als Junge Union. Und auch wenn in diesem Wahlkampf nicht alles rund gelaufen ist, sollte man das trotzdem auch in den Fokus stellen, wenn wir an Armin Laschet dann auch zurückblicken.
Trotzdem gab es ja scharfe Kritik auch von Mitgliedern Ihrer Organisation beim Deutschlandtag in Münster. Unter anderem wurde ihm da auch vorgeworfen, dass man überhaupt einen nominiert hat, der nicht zog an den Infoständen, wie einer, glaube ich, wörtlich sagte. Wie konnte es passieren, dass man einen Kandidaten am Ende ausgewählt hat, für den selbst die Junge Union, die Kampftruppen der Union am Ende nicht mehr wirklich leidenschaftlich Wahlkampf machen wollten?
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir als Junge Union uns auch für Markus Söder ausgesprochen haben. Von daher haben das andere entschieden, aber wir waren danach loyal. Wir haben danach gemeinsam mit ihm Wahlkampf gemacht und das in einer schwierigen Situation, wo viele Menschen uns natürlich darauf angesprochen haben und gesagt haben, warum habt ihr nicht einen anderen Kandidaten aufgestellt? Das kann man ja nicht verhehlen. Nichtsdestotrotz war für uns immer klar, wir machen Wahlkampf, weil wir Rot-Rot-Grün verhindern wollen. Wir machen Wahlkampf, weil wir davon ausgehen, dass die Union besser als prägende Kraft für Deutschland da ist. Das hat nicht funktioniert und deswegen haben wir beim Deutschlandtag auch klar das Signal ausgesandt. Wir haben verstanden, was dieses Wahlergebnis bedeutet, dass wir jetzt Demut zeigen müssen, dass wir die Fehler bei uns und nicht bei anderen suchen sollten und dass es darum geht, in Zukunft eine konstruktive Opposition zu machen, damit wir als junge Generation noch was von dieser Partei haben und sie in Zukunft wieder zur prägenden Kraft in Deutschland machen können.
Herr Kuban, dann machen wir beide jetzt mal das unbeliebteste Spiel in der deutschen Politik, nämlich Selbstkritik. Die Junge Union hat als größte, Europas, glaube ich, mitgliederstärkste politische Jugendorganisation natürlich auch ihren Teil zu schultern, dass die jungen Menschen, die Erstwähler, Gelb und Grün gewählt haben und eben nicht die Union. Woran liegt's? Was haben Sie falsch gemacht?
Ich bin da nicht unkritisch. Wir haben das auch im Bundesvorstand sehr selbstkritisch analysiert. Und sehen natürlich auch, dass wir bei vielen Themen, die vielleicht nicht laut genug gewesen sind, dass wir bei der Frage der Upload-Filter die Union nicht so prägen konnten, wie wir uns das als junge Union vorgestellt haben, wo wir beim Thema Klimaschutz vielleicht nicht laut genug gewesen sind. Und auch bei der Frage der Corona-Politik, wo die Union sehr, sehr stark auf die ältere Bevölkerung geschaut hat, dass wir nicht genug deutlich machen konnten, dass es eben auch Wünsche der jungen Generation gibt, wo es um die Frage von verlorenen Minijobs ging, wo es um Einsamkeit ging, weil man eben keine Präsenzlehre in Schule oder in Universitäten zugelassen hat. Und da hat die Union Versäumnisse geliefert und wir müssen uns anlasten, dass wir das intern zwar angesprochen haben, aber vielleicht nicht laut genug auch nach draußen gewesen sind, um Druck aufzubauen.
Aber wie gelingt dann so ein Comeback auch vielleicht der Union? Wenn ich überlege, die Junge Union hat zweimal in der Frage des Parteivorsitzes Friedrich Merz unterstützt, 65 Jahre alt, renommierter Anwalt, Wirtschaftsexperte, aber eben auch ein ziemlich gescheiterter CDU-Politiker, was seine politische Karriere betrifft. Warum steht die Junge Union immer wieder hinter Friedrich Merz, wo doch andere jüngere Menschen vielleicht auch, wie ein Carsten Linnemann, doch die Zustimmung der JU finden könnte und man sich auch ein anderes Bild von sich selbst dann geben könnte?
Herr Brücker, Sie wissen, dass ich mit Carsten Linnemann freundschaftlich verbunden bin. Deswegen werde ich ihn auch immer unterstützen. Es ist so, dass die Junge Union sich danach sehnt, dass wir Leute haben, die Begeisterung auslösen, die dafür sorgen, dass wir begeistert sind und dann am Ende eben auch das Vertrauen der Basis genießen. Und diese Begeisterung, die hat Friedrich Merz gerade auch in den letzten Jahren immer wieder versprüht, Lust darauf zu machen, dass wir Politik für ein gemeinsames Ziel machen. Und ich bin mir sicher, dass er in der Neuaufstellung eine Rolle spielen wird. An welcher Stelle, das werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam besprechen.
Aber die JU steht jetzt nicht für einen neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz auf, habe ich Sie da jetzt richtig gedeutet?
Die Junge Union steht für eine Neuaufstellung. Und eine Neuaufstellung ist nicht, wenn jeder einfach nur einen Stuhl weiter rückt. Dafür müssen eben am Ende auch Leute in der Spitze Platz machen. Das muss ganz klar sein. Und wer dann am Ende diese Plätze einnimmt, das werden wir besprechen. Wenn jemand für den Parteivorsitz kandidiert, ist das auch immer eine sehr persönliche Entscheidung. Und diese persönliche Entscheidung werden viele in den nächsten Tagen treffen. Und dann werden wir uns als Junge Union auch positionieren.
Also ich nehme mit, Friedrich Merz wird eine Rolle spielen, aber es muss nicht die Führungsrolle sein, richtig?
Das können wir dann besprechen, wenn klar ist, wofür Friedrich Merz kandidiert oder auch nicht.
Gut, jetzt ist diese Woche ja die Kreisvorsitzendenkonferenz, Herr Kuban, und alle haben darauf hingearbeitet, das ist ja so eine Art Basisbeteiligung, da soll Tabula Rasa gemacht werden und man müsse die abwarten. Was erwarten Sie von diesem Gremium?
Die Kreisvorsitzenden tun gut daran, diese Woche noch mal sehr intensiv mit ihren Mitgliedern zu sprechen. Ich verspüre dort einen tiefen Wunsch der Mitglieder, dass man jetzt mitentscheiden darf. Das bekomme ich auch aus ganz Deutschland, gerade von den jüngeren Mitgliedern gespiegelt. Und diese Stimmung, die muss am Ende nach Berlin getragen werden in die Kreisvorsitzendenkonferenz. Und ich glaube, wir sollten auch ein bisschen Zutrauen haben in unsere Mitglieder. Die Mitglieder sind klüger, als manche glauben. Und aus Angst vor einzelnen Kandidaten die Basis nicht zu hören, halte ich für ziemlich gewagt. Denn nur wer Vertrauen in die eigene Basis hat, der kann am Ende auch Vertrauen beim Wähler zurückgewinnen. Das sollten wir uns deutlich machen und dieses Signal erwarte ich auch von der Kreisvorsitzendenkonferenz.
Sie würden Sie sich als Vorsitzender der Jungen Union dafür aussprechen, dass es eine Basisbefragung gibt, die dann einen empfehlenden Charakter hat?
Wir haben bei uns in der Satzung eine Mitgliederbefragung, die ist verankert und die sollten wir jetzt nutzen, um eben auch das Vertrauen in diese Basis, die sehr selbstbewusst ist und vielleicht auch selbstbewusster als früher und bereit ist, mitzuentscheiden, diese eben auch zu nutzen. Und anschließend geht es auf einen Parteitag, aber da kann ich mir nur vorstellen, dass dieses Ergebnis dann auch bestätigt wird.
Und da würden Namen draufstehen, es ginge dann nur um die Entscheidung des Parteivorsitzes oder würden Sie dort inhaltliche Fragen dran knüpfen wollen oder das Präsidium neu wählen lassen?
Das wird die Kreisvorsitzendenkonferenz entscheiden, ob es am Ende der Parteivorsitzende ist, der dort abgestimmt wird oder vielleicht so das ganze Präsidium. Da gibt es verschiedene Varianten, aber dafür wird es halt darum gehen, die Stimmung der Mitglieder in den nächsten Tagen auch nochmal abzufragen und dann die Kreisvorsitzenden, die dann in Berlin sind, auch diese Stimmung dann auch in die Kreisvorsitzendenkonferenz zu tragen.
Und dann könnte man dieses Jahr noch bei einem Parteitag die neue Spitze wählen?
Die Frage des Zeitrahmens wird der Bundesvorstand auch danach entscheiden. Ich glaube, dass es klug ist, wenn wir da einen Weg finden, der dann auch für Ruhe sorgt und der dann anschließend vor allem auch dafür sorgt, dass wir uns fokussieren können auf die Oppositionsarbeit, genauso aber eben auch auf die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen.
Herr Kuban, Sie haben sich, was die Verfahren betrifft, auch mit dem digitalen Parteitag schon bei der Wahl des Parteivorsitzenden immer wieder rechtzeitig und frühzeitig in die Prozesse eingemischt. Jetzt ist schon klar, dass das Präsidium und der Vorstand neu gewählt werden sollen. Treten Sie auch an für den Bundesvorstand der CDU?
Das werden wir gemeinsam innerhalb der Jungen Union beraten, wer von den jungen Kandidaten antritt. Wir haben beim letzten Mal kandidiert mit 3 jungen Frauen. Das war ein starkes Signal und ich möchte, dass
wir auch alle geschafft haben.
Die auch alle 3 gewählt worden sind und dann werden wir gemeinsam schauen, wer bei diesem Mal antritt. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass die jungen Frauen auf jeden Fall wieder dabei sind, weil wir damit ein starkes Signal auch gesetzt haben, dass bei uns junge Frauen nach vorne kommen.
Und wo dürfen Sie in der CDU-Parteiführung dann am Ende sein? Generalsekretärsposten, Vizechefin? Oder erwarten Sie noch eine Bewerbung für den Parteivorsitz?
Ich würde es mir sehr wünschen, wenn auch Frauen kandidieren. Aber das muss jeder erstmal für sich selbst entscheiden.
Sie sind jetzt im Bundestag, Herr Kuban, und im nächsten Jahr sind Sie zu alt für die Junge Union. Dann werden Sie den Jungen Union-Vorsitz abgeben. Welches Thema wird Ihr Schwerpunkt im Bundestag sein, wenn es nach Ihnen geht?
Gerade im Bereich der Wirtschaftspolitik, aber auch in der Frage der Digitalpolitik braucht es, glaube ich, neue, frische Impulse, weil wir nicht damit zufrieden sind, dass hier in diesem Land Schulserver kollabieren, weil wir nicht damit zufrieden sind, dass Gesundheitsämter die ganze Zeit mit dem Faxgerät kommunizieren. Und da würde ich gerne meinen Beitrag zu leisten, dass wir dafür sorgen, dass wir ein digitaler Staat werden, dass wir bei der digitalen Bildung vorankommen und dass wir gerade jungen Startups eine neue Chance geben, sie auch zu verbinden mit unserer starken Wirtschaft. Das würde ich gerne zu meinem Schwerpunktthema machen.
Das nehmen wir gerne mit. Und Herr Kuban, weil Sie so offen waren bei diesen Personalfragen, dachte ich mir, eine letzte mache ich noch. Ist es vorstellbar für eine konservative Partei wie die CDU, dass sie von einer Doppelspitze regiert wird?
Ich halte das langfristig nicht für ausgeschlossen, glaube aber, dass wir gerade in dieser Lage, wo wir 24% geholt haben, wo wir durchaus Schwierigkeiten hatten in der Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU, jetzt klare Führungsstrukturen brauchen. Langfristig würde ich das nicht ausschließen, aber in der derzeitigen Situation ist es, glaube ich, klug, eine Parteivorsitzende oder einen Parteivorsitzenden zu wählen.
Vielen Dank, Herr Kuban, und einen schönen Gruß.
Ich danke Ihnen. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. When I'm taking a
Greyhound on the Hudson River Line. Selbst der großartige Billy Joel nahm einst den Greyhound-Bus auf der Hudson River Line. Das gehöre eben zu seinem New York State of Mind, hatte er 1976 in dem gleichnamigen Hit gesungen. 45 Jahre später ist der größte Busbetreiber Amerikas, Greyhound, in deutscher Hand. Das Münchner Startup Flix Mobility, die mit Flixbus und Flixtrain Millionen in Deutschland von A nach B transportieren, hat Greyhound gekauft und wird damit zur neuen Nummer 1 auf dem US-Busmarkt. Was sind die Pläne für den amerikanischen Markt? Wie will das Unternehmen die verlustreiche US-Firma sanieren? Und wie lässt sich der günstige, aber eben auch manchmal unbequeme und altmodische Bus attraktiver und ökologischer machen im härter werdenden Wettbewerb im Verkehr? Das bespreche ich jetzt mit dem CEO von Flix Mobility, André Schwemmlein. Einen schönen guten Tag in München, André Schwemmlein.
Hallo, schönen guten Tag.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Schwemmlein. Sie haben einen der berühmtesten und den auch größten Busunternehmer in USA gekauft, nämlich Greyhound. Ist das ein Tag zum Feiern?
Es war definitiv ein Tag zum Feiern. Ich glaube, es ist eine große Chance, die wir jetzt in den USA haben. Und aus unserer Sicht, was uns natürlich auch stolz macht, dass wir als deutsches Tech-Unternehmen erfolgreich in die USA gegangen sind. Und Greyhound ist da sicherlich der größte Name, der das nochmal zeigen kann.
Sagen Sie mal, das Unternehmen Greyhound ist immerhin schon dreimal insolvent gegangen. Es ist in den roten Zahlen. Kaufen Sie sich da wirklich ein Geschäftsmodell oder eher Nostalgie?
Wir kaufen uns auf jeden Fall eine große Chance, so sehen wir es zumindest. Wir glauben, dass der Bus auch in den USA nicht den Stellenwert hat, den er haben sollte. Wenn ich die letzten Jahre des Marktes in den USA anschaue, ist der Busmarkt geschrumpft, mit einer Ausnahme Flixbus. Auch in der Pandemie sind wir gewachsen in den USA. Das hat auch Greyhound gesehen. Von daher freut sich das Team dort sehr, dass wir der neue Eigentümer sind, weil wir eine Vision und eine Strategie für diesen Markt haben, um dem Bus auch die Rolle wieder in den USA zu geben, die er haben sollte, nämlich kleine Städte verbinden, wirklich das große Netz betreiben und eine echte Alternative zum Auto zu sein. Und deswegen ist das Team da sehr enthusiastisch, dass wir der neue Eigner sind.
Flix Mobility ist eigentlich ein Plattformunternehmen. Sie haben es selber gesagt, ein Technologieunternehmen. Jetzt haben Sie in Ihren Büchern 1300 eigene Busse in den USA. Ist das jetzt auch für Sie ein Strategiewechsel oder nimmt man das halt mit, weil es anders nicht ging bei dem Zukauf?
Es war sicherlich nichts, was wir jetzt bewusst gemacht haben im Sinne von, wir wollen jetzt eigene Busse haben. Das war die Option, die aber auf dem Tisch lag, nämlich dieses Netz wird betrieben von Greyhound selbst und wir wollten unbedingt die gemeinsame Vision voranbringen. Deswegen ist das aus unserer Sicht der richtige Deal und dann müssen wir nach vorne rausschauen, wie wir das Geschäft in den USA sortieren. Aber wir gehen da ganz offen hin und sprechen auch sehr ehrlich mit dem Greyhound Management und Team und dementsprechend der erste Schwerpunkt für uns ist jetzt erstmal Investitionen in Technologie, damit da Greyhound ins 21. Jahrhundert kommt auf unserer Tech-Plattform und auf der anderen Seite
auch natürlich die Netze nach der Pandemie aufbauen. In Europa und auch in den USA sind die Märkte eben noch lange nicht auf Vor-Pandemie-Niveau. Das ist die große Aufgabe, die wir jetzt in allen Märkten haben.
Sie schauen sicherlich auch sehr engagiert gerade auf die Ampel-Koalitionsverhandlungen, die jetzt beginnen. Und da gibt es immerhin zwei Parteien von dreien, die die klare Trennung von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn wollen und damit eben auch mehr Wettbewerb zulassen auf dem Netz, was ihnen zugutekommen würde. Glauben Sie daran? Ist das Ihre zentrale Forderung, wenn Sie an die Ampel-Koalitionsverhandlungen denken?
Es geht uns allen um die Verkehrswende und ich glaube, es ist klar, dass jetzt einfach nur den Antriebsstrang im Auto umzutauschen, das ist ein wichtiger Baustein. Das wird aber auch nicht die Verkehrswende lösen. Es ändert nicht das, was in den Städten an zu wenig Platz da ist. Es ändert nicht den Stau auf der Autobahn. Das heißt, wir brauchen auch mehr kollektive Mobilität. Von daher finden wir grundsätzlich mal sehr gut, dass das auch alle Parteien unterstützen und dass die Schiene da ein wichtiges Element sein muss. Völlig klar. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, würde ich mir auf dem Thema Schiene in Deutschland zwei Dinge wünschen. Das erste ist, selbstverständlich gibt es ein unmittelbares Thema, um Wettbewerb zu stärken, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das ist eine Senkung der Trassenpreise. Das ist auch das, was so funktioniert, dass alle Wettbewerber eine Chance haben. Und dann werden wir auch noch mehr Züge fahren können. Und auf der anderen Seite, das sehen wir auch in anderen Ländern, Schweden, Italien etc., wenn ich die Infrastruktur und den Betrieb trenne, dann kommt neues Wachstum auf der Schiene und das wird breit gesehen und von daher habe ich die Hoffnung, dass eine Fortschrittskoalition auch das anfasst, denn sonst wird es so wie alle anderen Versprechen der DB in den letzten 30, 40 Jahren auch dieses Versprechen scheitern.
Es ist ja oft so, dass die CEOs heimlich immer die eigenen Produkte testen. Wann haben Sie Ihre letzte Flixbus-Fahrt hinter sich gebracht?
Vor wenigen Wochen, sind wir kurz so ungefähr 8-9 Wochen nach Nürnberg.
Das ist ja harmlos, Herr Schwemmlein. Ich wollte jetzt auch mal die längste Strecke von Ihnen wissen.
Was ist längst? Was bin ich denn ans längstes gefahren? Ich bin München-Budapest mal gefahren.
Na, immerhin.
Ich fahre regelmäßig vor der Pandemie bin ich öfters München-Wien gefahren, was auch eine schöne Strecke ist. Und meine Lieblingsstrecke, muss ich sagen, ist München-Venedig gewesen.
Wie viele Stunden?
Das sind so 7,5 Stunden.
Und wie viel Euro kriege ich das?
Und so für 29 Euro würde ich mal tippen. Wenn Sie ein bisschen früh buchen, vielleicht für 19. Wenn Sie spät dran sind, für 39.
Da kann der Zug dann doch nicht mithalten. Und das Geschrei der Kinder im Auto vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schwemmlein, für diese Eindrücke und die Informationen. Und viel Erfolg mit Flixbus.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag Ihnen noch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen viele Anleger über die neuesten Äußerungen von Twitter-CEO Jack Dorsey. Unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski, weiß alles dazu. Guten Morgen, liebe Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, der Twitter-Chef hat vor der Inflation und den Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt. Was genau hat er da gesagt?
Also er hat auf Twitter geschrieben, Hyperinflation is going to change everything, it's happening. Also Hyperinflation passiert überall und es wird alles verändern. Und Hyperinflation heißt ein monatlicher Preisanstieg von 50%. Und deswegen ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, wo er das hernimmt, denn die Daten, die die Regierung rausgibt, die Inflationsbarometer, CPI, das ist der Konsumentenpreisindex, und der Produzentenpreisindex, die geben das so nicht her. Die stehen hoch bei 5 bzw. 8,6%, aber es ist immer noch keine Hyperinflation von eben 50%. Ja, und da rätseln jetzt einige Leute und sagen, er weiß Sachen, die wir nicht wissen. Und ich meine, natürlich gibt es einen Indikator oder eine mögliche Quelle, aus der er Daten ziehen kann, die wir nicht haben, die die Regierung nicht hat. Und zwar sehr real die Daten, die er über seinen Zahlungsanbieter Square eben einsammelt. Und da sieht er ja sehr klar, wie viel die Leute für bestimmte Güter zahlen.
Danke, Sophie. Und damit geht es direkt weiter zu unserer Börsenexpertin in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette Weißbach.
Guten Morgen, Michael.
Wir blicken auf die jetzt anstehende Woche, die der große Start in die Bilanzsaison ist. Unter anderem mit den Quartalszahlen der Deutschen Bank. Was erwarten die Anleger, Annette?
Die Deutsche Bank wird am Mittwoch Zahlen vorlegen. Die Aktie, die hatte ja seit Jahresanfang echt einen guten Lauf, deutlich stärker als der DAX. Allerdings dümpelte die natürlich auch schon ziemlich lange relativ niedrig vor sich hin. Die Analysten raten dennoch zum größten Teil zum Verkauf der Aktie, vielleicht aber auch gerade deswegen, weil man so eine gute Wertentwicklung schon gesehen hat und vielleicht auch ein bisschen die Fantasie für die Zukunft fehlt. Und das wird natürlich wichtig werden am Mittwoch, die Deutsche Bank muss zeigen, dass sie weiterhin wächst und dass sie sich nicht nur gesund spart. Und gerade was das Investmentbanking anbelangt, das ist ja sozusagen die ertragsstärkste Sparte bei der Bank. Da schauen Investoren ganz genau hin. Die Wall Street-Größen haben da ja ordentlich vorgelegt, wahnsinnig gute Zahlen vorgelegt, allen voran im sogenannten Mergers and Acquisitions Geschäft, also in der Beratung bei Übernahmen. Und hier wird man auch ganz genau bei der Deutschen Bank hinschauen, wie läuft das Investmentbanking? Können Sie da weiterhin Marktanteile wieder zurückgewinnen und Ihren Reputationsschaden wettmachen, den Sie ja aufgrund der ganzen Skandale hatten? Aber natürlich schauen Investoren auch auf die Privatbank, auf das Firmenkundengeschäft, wie das Asset Management läuft. Das war ja auch in der letzten Zeit recht stark, aber auch die DWS ist ja Stichpunkt Nachhaltigkeit doch ein bisschen unter Druck gekommen.
Vielen Dank, liebe Annette. Beste Grüße nach Frankfurt und einen schönen Tag.
Vielen Dank, Michael. Dir auch einen schönen Tag.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass sich die Fridays for Future Aktivisten in den vergangenen Tagen in ihrer Empörung im Ton vergriffen haben. Erst haben sie die Klimaschutzpläne der kommenden Ampelkoalition diskreditiert, noch bevor ein Koalitionsvertrag geschrieben wurde. Und jetzt haben sie auf ihrer letzten großen Demo am vergangenen Freitag in Berlin vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD-Zentrale ordentlich Rabatz gemacht. Luisa Neubauer gab sich kämpferisch und drohend.
Die nächsten 4 Jahre werden wir hier die klimagerechteste Politik jemals erleben müssen. Und wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um dafür zu kämpfen. You better watch us, liebe SPD, you better watch us.
Doch in einem Internetpost und in vereinzelten Sprechchören auf der Demonstration war auch zu lesen und zu hören, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Eine historische Entgleisung. Es waren zunächst Kommunisten, die sich den Slogan nach der Novemberrevolution zu eigen machten, aber es waren vor allem die Nazis, die ihn zum perfiden propagandistischen Mittel umfunktionierten. Also, liebe Aktivisten von Fridays for Future, nichts gegen eine kreative und zupackende Sprache. Aber die Nazi-Terminologie muss irgendwann mal im Archiv bleiben. Statt freitags fürs Klima zu schwänzen, vielleicht doch mal wieder in den Geschichtsunterricht gehen?
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es jetzt gar nicht mehr lange dauert, bis endlich wieder eine der bekanntesten Telefonnummern der Filmgeschichte gewählt wird. Die 555-2368. Diese Nummer wählt, wer glaubt, Gespenster zu sehen. Denn dann erreicht man die
Geisterjäger. Wir sind immer bereit, ihren Worten Glauben zu schenken.
So war das damals. Und jetzt werden sie nochmal zu einem ganz großen Fall gerufen. Denn Hollywood hat jetzt fast die komplette Originalbesetzung des Ur-Ghostbusters-Films erneut für eine Fortsetzung gewonnen. Produzent des Films ist wieder Ivan Reitman. Und von den Schauspielern quetschen sich Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson wieder in den sicher ein wenig enger gewordenen Ghostbusters-Anzug und werden wohl auch wieder gegen Sigourney Weaver kämpfen. Denn ihren Namen findet man auch auf der Besetzungsliste. Gerade ist ein neuer Trailer erschienen und der gibt auch erste Einblicke in die Story. Die Tochter des ehemaligen Ghostbusters-Mitglied Doc Spengler zieht mit ihren beiden Kindern in das verlassene Haus ihres Vaters mitten in die amerikanische Provinz.
Sie sind eine tolle Mutter.
Ich weiß nicht. Mit Trevor komme ich klar. Aber mit Phoebe? Sie lässt mich einfach nicht an sich ran.
Das ist normal. Sie ist eben anders. Eher der Typ Nerd.
Vielleicht kann ein neues Zuhause ein Neustart sein. Ich wünschte, sie würde wenigstens mal Ärger machen.
Das kommt früh genug.
Und sie ahnen es. Der Ärger lässt nicht lange auf sich warten. Die Kinder entdecken den Ecto One, den alten Cadillac Ambulance Miller Meteor Futura, das alte Ghostbusters-Mobil also, und das gesamte Waffenarsenal. Das brauchen sie auch bald, denn, lassen Sie mich es so sagen, die Nachfahren des Marshmallow-Manns sind auch wieder dabei. Am 19. November kommt dieser Streifen für alle Retro-Fans in die Kinos und ich wette, dass auch dieser legendäre Satz dann wiederfällt.
Bankman, was ist passiert? Bist du okay?
Er schleimte mich voll.
Ich wünsche Ihnen einen geistreichen Start in diesen neuen Tag und ab morgen ist dann auch wieder Gabor Steingart für Sie da. Herzliche Grüße, ihr Michael Brücker.
ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts.